NZZ Geopolitik.
Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Die Bundestagswahl 2025 liegt noch nicht einmal.
Manchmal, da ist eine politische Herausforderung so groß, so einmalig.
Ich will es sehr deutlich sagen.
Da muss man sich auch sprachlich anpassen, da reicht das Deutsche nicht aus.
Muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Das ist Friedrich Merz, Anfang März, als er für viele überraschend verkündete, dass er bereit ist, massive Schulden aufzunehmen, um die Bundeswehr zu modernisieren.
Dass die notwendigen Verteidigungsausgaben, die oberhalb eines Betrages liegen, der 1% unseres BIP entspricht, von den Beschränkungen der Schuldenbremse freigestellt werden.
Ich werde alles dafür tun.
Und Friedrich Merz ist nicht allein, auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nutzt dieses Phänomen, sich auf Englisch auszudrücken, in diesen Zeiten.
Whatever it takes, sagte Friedrich Merz, ich sage no limit, no limit.
Whatever it takes und no limit tönt irgendwie besser als was auch immer es braucht oder keine Begrenzung. Schließlich ist Englisch ja auch die Sprache aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und die unbegrenzten Möglichkeiten, das ist das Signal, das ausgesendet werden soll, insbesondere nach Moskau, wenn es darum geht, Europa zu verteidigen. Dann spielt Geld keine Rolle mehr, spielen Schulden keine Rolle mehr.
We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending.
Wenige Tage nach März gab EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Programm Rearm Europe bekannt. Ein Programm, um eine Art europäische Verteidigungsunion aufzubauen. Der Preis?
800 Billion Euros of defense.
800 Milliarden Euro. Und dafür sollen nicht nur in Deutschland die Regeln, wann und wie viel ein Land Kredite aufnehmen darf, gelockert werden.
This will allow member states to significantly increase their defense expenditures without triggering the excessive deficit procedure.
Ist das der richtige Weg und gäbe es denn keine Alternativen? Darüber sprechen wir mit Guntram Wolf, Professor für Volkswirtschaft an der Freien Universität Brüssel und Senior Fellow beim Wirtschaftsforschungsinstitut Bruegel in Brüssel. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
800 Milliarden Euro, Herr Wolf, eine Preisfrage. Wie viele Nullen kommen nach der 8?
Da kommen tatsächlich 12? 11 oder 12?
11.
Genau.
Aber es zeigt, es ist eine enorm hohe Summe. Können Sie uns helfen zu verstehen, in welchem Verhältnis das steht? Oder ganz simpel gefragt, ist das viel Geld?
Ja, natürlich ist es viel Geld. Andererseits muss man aber natürlich sagen, viel Geld verteilt über mehrere Jahre und über einen sehr großen Wirtschaftsraum. Also in Bezug aufs Bruttoinlandsprodukt reden wir hier von Summen in der Größenordnung von 1-2% des Bruttoinlandsproduktes zusätzlich zu den derzeitigen Verteidigungsausgaben. Mhm. Die derzeitigen Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union liegen bei ungefähr 2%. Sie sind massiv angestiegen nach 30 Jahren Friedensdividende. Mhm. Die waren eigentlich nur bei 1,2-1,4% zu Anfang des Krimkrieges und jetzt sind sie tatsächlich über 2 und sollen eben auf über 3% steigen.
Genau, und diese 800 Milliarden Euro, einfach um das festzuhalten, alleine für die Abschreckung.
Ja, ich meine, das Geld als solches schreckt natürlich nicht ab, aber das Geld soll genutzt werden, um eben in Verteidigungsfähigkeit, Abschreckungsfähigkeit zu investieren. Mhm. Also nur um die deutschen Zahlen zu nennen, in Westdeutschland waren die Verteidigungsausgaben weit über 3%. Deutschland hatte eine Armee von mehr als 400.000 Soldaten. Und dann war der Kalte Krieg zu Ende und Deutschland und viele Länder in Europa haben Verteidigungsausgaben massiv runtergefahren, haben sich im Prinzip auf die Amerikaner verlassen für die Verteidigung, aber haben auch gesagt, okay, es gibt auch keine objektive Bedrohung mehr, wir sind nur von Freunden umgeben und ein Land wie Deutschland hat halt inzwischen eine Armee von weniger als 200.000 Soldaten, nur 190.000 Soldaten Und wenn man das an Material festmachen möchte, vielleicht nur eine Zahl noch. Also Deutschland hatte zu Ende des Kalten Krieges weit mehr als 3000 Panzer. Mhm. Jetzt reden wir von 350 Panzern, also nur noch 10% der Panzer, die es damals gab. Und das ist einfach ein Resultat dieser Friedensdividende. Das heißt, das Geld konnte gespart werden für die Verteidigung und wurde ausgegeben für andere Dinge, für Renten, für Sozialleistungen und vielleicht auch für einen geringen Schuldenstand.
Und jetzt ist Friedrich Merz, aber überhaupt ganz Europa ja zur Erkenntnis gekommen, dass diese Zeiten vorbei sind, dass sie vorbei sein müssen. Das Besondere ist ja, dass Friedrich Merz noch im Wahlkampf, und das ist ja noch nicht lange her, das Besondere ist, dass er im Wahlkampf an der Schuldenbremse festgehalten hat. Und jetzt ist er zu allem bereit, whatever it takes. Jetzt, die Kommentare sind sehr deutlich. Da hieß es, das ist ein Bruch eines deutschen Dogmas. Es gab sogar eine Zeitung, die hat kommentiert, das ist eine Revolution. Teilen Sie diese Einschätzung?
Naja, es ist schon eine echte Zeitenwende, das würde ich schon so sagen. Es ist eine Zeitenwende, die notwendig ist im Sicherheitsbereich, kurzfristig notwendig ist im Sicherheitsbereich und die davon abgesehen im Infrastrukturbereich, der Bereich, über den wir noch nicht geredet haben, auch absolut notwendig ist. Denn die Einführung der Schuldenbremse hat tatsächlich den Anreiz für Investitionen, staatliche Investitionen in Infrastruktur massiv verschlechtert. Und das sehen wir in den Statistiken. Deutschland hat in den letzten 20, 30 Jahren, also eigentlich seit der Einführung der Schuldenbremse, eben strukturell tatsächlich zu wenig in Infrastruktur investiert. Und das kann man tatsächlich über die sehr enge Schuldengrenze erklären, denn politisch ist der Anreiz natürlich viel größer, aus dem laufenden Budget Sozialleistungen zu zahlen, als Infrastruktur, die über 10 Jahre hinweg oder 20 Jahre hinweg den Wählern etwas bringt. Also insofern muss man diese Art von langfristigen Infrastrukturmaßnahmen wie Brücken oder auch wie digitale Infrastruktur muss man auch über Defizite finanzieren. Und das hat Deutschland eigentlich 20 Jahre lang verpasst. Mhm. Und das erklärt auch, warum Deutschland eigentlich sehr starke strukturelle Wachstumsschwäche aktuell hat. Also es ist nicht nur die Bürokratie, die immer genannt wird, sondern tatsächlich auch ein Mangel an gut funktionierenden Bundesbahnen und auch an funktionierenden digitalen Netzwerken. Also das sind die schon strukturelle Probleme, die ich jetzt hoffe, die angegangen werden durch diese zusätzliche Möglichkeit, sich dazu finanzieren am Kapitalmarkt.
Und jetzt, wenn wir nochmals zurückgehen zum Militärischen, da geht es ja sehr stark um die Abschreckung. Aber Putin hat ja sein Ziel nicht erreicht. Also er befindet sich ja jetzt im dritten Jahr seines Krieges. Müssen wir wirklich so viel Geld in die Hand nehmen, um diese Abschreckung zu erreichen?
Naja, also das Erste, was ich sagen würde, ist, dass Russland um einiges stärker ist, als es das 2022 war. Es hat mehr Soldaten, als es das damals hatte. Es hat Erfahrung. Russland hat massive Erfahrung im Kriegsführung gegen einen gleichwertigen Gegner. Russland hat die heimische Rüstungsindustrie massiv hochgefahren, produziert also derzeit mehr als 1500 Panzer pro Jahr. Wir erinnern uns, Deutschland hat in den Beständen 350 Panzer derzeit, nicht in der jährlichen Produktion, sondern in den Beständen. In Russland werden also die Bestände der deutschen Bundeswehr innerhalb von ein paar Monaten produziert. Ja, also das ist wirklich unglaublich hohe Zahlen. Und Sie haben natürlich recht, dass Russland in der Ukraine auf einen starken Gegner getroffen ist. Aber ehrlich gesagt, dieser Gegner ist auch nur stark, weil er unterstützt wird von den Amerikanern und von den Europäern. Und wenn diese Unterstützung nicht mehr ganz so stark ausfällt, dann wird es da sehr schnell anders aussehen. Und insofern, ja, die Lücke ist enorm. Die Lücke ist umso größer, als dass wir denken, dass die USA eben nicht mehr an unserer Seite ist.
Können denn die Europäer jetzt einfach ökonomisch betrachtet, können die denn überhaupt dann mithalten? Also rein jetzt von der Wirtschaftskraft her, ist das überhaupt möglich, das dann wieder aufzuholen und diese Lücke, die die USA mit ihrem, sagen wir mal, Rückzug oder Teilrückzug machen, kann man das aufholen mit Geld?
Naja, also das makroökonomische Thema ist eigentlich leicht lösbar, denn wir sind ein Wirtschaftsraum, der sehr groß ist. Unsere Wirtschaft ist um einiges größer als die russische. Selbst ein Land wie Deutschland hat eine wesentlich größere Volkswirtschaft, als es die russische ist. Insofern ist es möglich, das zu finanzieren. Man muss es halt kosteneffektiv organisieren. Und unser zentrales Problem in Europa ist tatsächlich, dass wir so fragmentiert sind. Wir haben viele Soldaten. Wir haben über 1 Million Soldaten in den verschiedenen europäischen Armeen. Ich glaube, über 1,4 Millionen sogar. Also insofern haben wir durchaus eine große Armee, aber sie ist eben nicht schlagkräftig. Sie ist nicht schlagkräftig, weil sie fragmentiert ist, weil wir nicht einen Panzer haben, sondern eben 10 oder 12 unterschiedliche Panzer, die wir dann aber jeweils in sehr geringen Stückzahlen kaufen und deswegen zu extrem hohen Preisen. Das heißt, wir müssen dahin kommen, tatsächlich möglichst stark Richtung Standardisierung zu gehen, Kosteneffizienzen heben. Und dann können wir sehr leicht mit Russland mithalten. Russland ist so groß, weil es eben ein Land ist und weil es sehr billig produziert alles und weil es die eigene Bevölkerung unterdrückt. Aber langfristig ist es uns auf jeden Fall unterlegen, solange wir eben alle zusammenarbeiten.
Also das heißt, um auf Augenhöhe zu kommen, ist es eher eine Frage des politischen Willens und nicht der wirtschaftlichen Ressourcen.
Absolut. Also die wirtschaftlichen Ressourcen sind da. Wir haben die industriellen Kapazitäten, wir haben die Möglichkeiten, auch relativ schnell sehr viel mehr zu produzieren, wenn es denn sein muss. Es braucht den politischen Willen und es braucht das Geld. Und das Geld ist ja meistens der beste Ausdruck des wirklichen politischen Willens.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie erwarten, man kann eigentlich ein Wettrüsten erwarten, wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Kann man das in Zahlen fassen, was eigentlich jetzt quasi geliefert werden muss in den nächsten Jahren?
Naja, also ich denke, eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Europa von derzeit 2 auf 3, 3,5% dürfte glaubwürdige Abschreckung herstellen. Das Zeitprofil ist eher das Problem, dass wir ganz kurzfristig tatsächlich Lücken haben. Wir haben Lücken und insbesondere haben wir Lücken, wenn die Amerikaner eben nicht mehr an unserer Seite stehen sollten, was ich derzeit so interpretieren würde, dass sie das nicht tun. Und da haben wir massive Lücken in einigen Bereichen. Wir haben Lücken bei Transportflugzeugen, wir haben Lücken bei Satellitenaufklärung, wir haben Lücken bei militärischer Führungskapazität und bei vielen, vielen anderen Themen haben wir Lücken, weil wir uns einfach immer auf die Amerikaner verlassen haben.
Was mich so erstaunt, ist, dass es jetzt so schnell ging. Schon seit längerem wurde ja eigentlich vor einem Schritt der USA ja gewarnt. Sie selber haben ja vor über einem Jahr eine Kolumne geschrieben, wo sie darauf hingewiesen haben, dass sich die USA zurückziehen werden. Da wusste man ja noch gar nicht, ob Donald Trump oder Kamala Harris sich durchsetzen werden. Wie nehmen Sie das jetzt wahr, dass man jetzt plötzlich so ruckzuck sich darauf einigt, obwohl eigentlich die Zeichen schon viel früher da waren?
Ja, ich glaube, die Politik hat insgesamt die letzten 3 Jahre verschlafen. Also wir haben 3 Jahre hinter uns, in denen es schon klar war, wie dramatisch die Situation in Europa ist, in denen man bestimmte Dinge gemacht hat. Also man hat natürlich ein Sondervermögen aufgesetzt von 100 Milliarden, aber insgesamt hat man eigentlich sich immer auf den großen amerikanischen Bruder verlassen. Und das ist so tief verwurzelt, gerade auch in Sicherheitskreisen, dass es denen unglaublich schwer fiel, wirklich sozusagen dieses Worst-Case-Szenario, dass die Amerikaner eben nicht mehr an unserer Seite sind, intellektuell sogar durchzuspielen. Also ich glaube, unsere Sicherheits-Community war tatsächlich blind, was diese Risiken angeht. Und da wurde noch vor ein paar Monaten mir immer gesagt, ja, wieso über das Thema Luftverteidigung müssen wir uns ja keine Gedanken machen. Die Lufthoheit stellen die Amerikaner im Konfliktfall her. Und solche Aussagen gab es gerade in Deutschland enorm häufig. Und auf einen Schlag ist man jetzt aufgewacht und hat gesehen, oh, der Mann im Weißen Haus ist vielleicht nicht mehr ganz so auf unserer Seite und ist vielleicht ein Problem. Mhm. Und wie man dann jetzt in Brüssel oder in Frankreich manchmal etwas spöttisch sagt, sind wir auf einmal alle Gaullisten geworden. Das heißt, wir sind auf einmal alle sehr eng an der französischen Idee dran, dass Europa eigentlich im Sicherheitsbereich autonom sein muss.
Gut, also eine autonome Verteidigung, da streben wir hin. Die Frage bleibt natürlich, wie soll man militärische Stärke oder überhaupt, wie soll man militärische Schlagkraft finanzieren? Und ich würde gerne jetzt einen kleinen Exkurs mit Ihnen machen in die ökonomische Theorie. Gehen wir mal davon aus, ein Land, sagen wir die Ukraine, steckt plötzlich in einem Krieg. Da braucht es natürlich viel Geld, das muss man finanzieren. Wie kommt ein Land, das Krieg führt oder das in den Krieg hineingezogen worden ist, wie die Ukraine, an Geld?
Naja, also in einer Notsituation finanziert man sich über alles, was man kriegt. Also okay. Das ist in der Ukraine natürlich besonders extrem. Die Ukraine hängt vollkommen davon ab, dass Europa und internationale Geldgeber das Land finanzieren. Mhm. Aber auch historisch ist es eigentlich immer so gewesen, dass in Kriegssituationen Länder Staatsanleihen ausgeben, Kriegsbonds verkaufen, die dann über 50 oder 100 Jahre hinweg langsam zurückgezahlt werden, nachdem der Krieg vorbei ist und nachdem der Krieg hoffentlich siegreich vorbei ist. Und für Investoren ist das natürlich genau das Problem, dass es eben auch nicht siegreich sein könnte und dann hat man ein Rückzahlungsproblem. Aber insgesamt, denke ich, ist für Europa ist eigentlich sehr klar, dass Europa ein reicher, ein großer Kontinent ist, der die Kapazitäten hat, diese Schulden auch über sehr langen Zeitraum hin zu bedienen. Mhm. Und das eigentliche Risiko ist tatsächlich das Sicherheitsrisiko. Und genau deswegen brauchen wir diese Investitionen in Abschreckung, so dass es eben gar nicht erst zu einem Krieg kommt. Also nochmal möchte ich diesen Punkt auch nochmal deutlich machen. Es geht darum, dass man einen Krieg verhindert, indem man eben glaubwürdige Abschreckung hat.
Absolut, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Wolf. Trotzdem eine Situation, in der man abschrecken muss, ist ja keine Notsituation. Also theoretisch könnte Rearm Europe über Einsparungen oder über höhere Steuern finanziert werden.
Ja, also Europa als Ganzes könnte das theoretisch. Es ist aber kurzfristig nicht angebracht, da das negative Wachstumseffekte hätte und da es auch politisch nicht durchsetzbar ist. Und wenn wir nicht investieren in diese Verteidigung, weil wir es eben politisch nicht durchsetzen können, dann überlassen wir der zukünftigen Generation eben ein noch viel größeres Problem, nämlich vielleicht einen Frieden in Unterwerfung zu Russland. Mhm. Und ich glaube, der entscheidende Punkt in der aktuellen Situation muss sein, dass, was ist unser Ziel? Natürlich wollen wir Frieden, aber wir wollen Frieden in Freiheit. Und Frieden in Freiheit ist ein Gut, das man finanzieren muss und das man kurzfristig eben nur über Defizite finanzieren können. Mhm. Und das langfristig, glaube ich, auch wirklich wert ist, verteidigt zu werden. Denn das hilft auch den zukünftigen Generationen, eben Frieden in Freiheit zu haben und nicht Frieden in Unterwerfung. Mhm.
Zur Abschreckung gehört natürlich aber auch, dass ein Land gesund bleibt und stark ist. Ist denn fiskalische Handlungsfähigkeit, nachhaltige wirtschaftliche Stärke, sind ja auch zentrale Pfeiler von Verteidigungsfähigkeit, gesund und stark zu sein?
Ja, absolut. Also ich meine, man kann nicht Verteidigungsfähigkeit finanzieren, indem man sich bankrott investiert. Aber von diesen Größenordnungen reden wir ja überhaupt nicht. Deutschland würde hier Schulden von 1,5% pro Jahr zusätzlich aufnehmen, selbst wenn es 2% pro Jahr zusätzlich sind. Der Schuldenberg wird vielleicht von 60 auf 70 oder 80 oder vielleicht 90% sogar vom Bruttoinlandsprodukt steigen. Aber das sind eigentlich Größenordnungen, die vollkommen unproblematisch sind aus makroökonomischer Sicht. Das sind Größenordnungen, die wir auch vorher schon gesehen haben. Also als es eine Wiedervereinigung zum Beispiel gab, da hat die Bundesrepublik Deutschland sich ja auch verschuldet und diesen Schuldenstand dann aber auch wieder in den Jahrzehnten danach zurückgefahren. es ist einfach so, dass bei solchen großen epochalen Schocks man auch über Schulden gehen muss. Aber ich möchte doch noch mal betonen, nicht nur über Schulden. Es sollte eben auch diese strukturellen Anpassungen graduell im Haushalt geben. Und die Veränderung der Schuldenbremse, so wie sie jetzt geplant ist, verpasst da leider diesen Punkt. Es soll ja jede Ausgabe über 1% für Verteidigung soll ja aus der Schuldenregel, aus der Defizitregel rausgenommen werden.
Genau, ja.
Und das schafft eben gerade nicht den Ansatz, mittelfristig den Haushalt zu verändern. Also insofern wäre Friedrich Merz gut beraten, wenn er jetzt wirklich guckt, an welchen Stellen kann er sparen, an welchen Stellen kann er den Staat effizienter machen. Das muss er jetzt machen, denn sonst überlässt er wirklich das Problem der zukünftigen Generation. Und das darf er nicht machen. Er muss jetzt anfangen, eben strukturell diesen Haushalt anzupassen. Aber kurzfristig braucht er die Schulden. Aber er muss eben diesen klaren Pfad haben, dass er jedes Jahr ein bisschen weniger Schulden nimmt und ein bisschen mehr aus dem regulären Haushalt eben diese Verteidigungsausgaben finanziert.
Also letztendlich werden es die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eben doch merken, dass quasi die Abschreckung etwas kostet, dass es nicht quasi nur die Kredite finanziert.
Ja, absolut. Es gibt kein Free Lunch hier. Im Gegenteil, das sind Verteidigungsausgaben, die letztendlich woanders fehlen. Das wird zeitlich jetzt ein bisschen gestreckt über die Schulden, aber das Geld wird in Verteidigung ausgegeben. Es ist Geld, das wir in Freiheit ausgeben, aber es ist eben nicht Geld, das wir in Sozialsysteme ausgeben oder verfeiern können. Also insofern, ja, das ist sind tatsächlich Kosten, die entstehen für die Gesellschaft. Deswegen, die Friedensdividende ist vorbei. Das heißt, diese Benefits haben wir eben nicht mehr.
Und gerade in Deutschland, wo sehen Sie Einsparpotenzial? Also wo wird Friedrich Merz den Rotstift ansetzen?
Naja, also ich meine, es gibt natürlich immer den Versuch, Bürokratie zurückzudrängen, und das kann man machen. Aber wenn Sie wirklich ernsthaft Geld woanders einsparen wollen, dann wird das nicht im Bürokratiebereich sein. Im Bürokratiebereich kann man etwas schaffen, aber am Ende geht es dann um die Frage der Renten und der Sozialsysteme.
Also das heißt, da kommt noch ein Brocken zu, und das wird für viele Diskussionen auch sorgen im zwischenmenschlichen Bereich und für soziale Spannungen auch sorgen.
Ja, also ich meine, das ist natürlich die Frage, wie man es macht und wo setzt man an? Erhöht man das Rentenalter nochmal ein bisschen oder reduziert man das Bürgergeld oder schafft man es tatsächlich, mehr Leute zu aktivieren für den Arbeitsmarkt? Ich meine, das sind all die Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden. Jede dieser Maßnahmen hat Vor- und Nachteile. Und am Ende muss man natürlich den sozialen richtigen Weg da finden, und die Schulden, kurzfristigen Schulden, helfen, dieses Verteilungsproblem etwas leichter zu machen und über einen längeren Zeitraum zu strecken. Sonst müsste man das eben sofort über Nacht machen. Und wenn Sie sofort über Nacht 100 Milliarden im deutschen Bundeshaushalt finden müssten, dann könnten Sie das nur erreichen, indem Sie den Sozialhaushalt sofort massiv kürzen würden. Das heißt, kein Zuschuss mehr zur Krankenversicherung und zur Rentenversicherung oder Ähnliches. Der Rentenversicherungszuschuss aus dem Bundeshaushalt sind 120 Milliarden. Ja, wenn Sie den streichen, haben Sie die 120 Milliarden für die Bundeswehr. Aber ich meine, dann haben Sie eben auch eine Revolution, denn entweder fallen die Renten massiv oder die Rentenbeiträge müssten sofort massiv steigen, was dann wiederum negatives Wachstum wäre, etc., etc. Also insofern, das Schuldenargument ist schon wichtig, aber langfristig kommen Sie nicht an den fiskalischen Gegebenheiten vorbei, dass Verteidigung etwas kostet und dass es natürlich Trade-offs bedeutet.
Ein bisschen erinnert mich diese Diskussion auch an die Pandemiezeit. Und zwar, die ganze Welt war auf der Suche nach Masken, Hygienemasken, aber nur wenige konnten liefern. Jetzt ist es ja so, ganz Europa lechzt nach Rüstungsgütern. Also die Nachfrage ist da, aber so viele Rüstungsproduzenten gibt es ja gar nicht. Also wir haben ein Angebotsproblem.
Naja, wenn ein Ökonom hört, dass es eine große Ausweitung der Nachfrage gibt, dann weiß er, dass normalerweise das Angebot auch da sein wird, relativ schnell. Denn das Angebot möchte tatsächlich Geld verdienen. Mhm. Und insofern, ja, ich meine, aktuell sind die Preise sehr hoch. Die zusätzlichen Ausgaben werden dazu führen, dass wir kurzfristig Preisanstiege sehen werden für bestimmte Produkte. Mhm. Aber wenn dann diese Preise eben hochgehen, gibt es sehr, sehr viele Anreize für sehr viele Menschen und sehr viele Unternehmen, ihre Produktion in diese Richtung umzuorientieren. Das heißt, wir werden mehr und mehr Gründungen von Verteidigungsunternehmen haben. Wir werden bei den bestehenden Verteidigungsunternehmen Skalierung sehen. Ja, das heißt, die Unternehmen werden größer werden. Sie werden Menschen anwerben. Und da bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, dass unsere Marktwirtschaft das relativ schnell kann und dass auch gerade ein Land wie Deutschland das richtige Qualifikationsprofil der arbeitenden Bevölkerung hat. Ja, es gibt genug Menschen, die wissen, wie man einen Industrieroboter bedient, der einen Lastwagen produziert. Mhm. Und wenn sie das wissen, können sie wahrscheinlich auch mit ein klein bisschen Training auch einen neuen Industrieroboter bedienen, der zum Beispiel einen Panzer zusammenschweißt.
Okay, also das heißt, die Inflationsgefahr ist da. Wir haben quasi unbegrenzte finanzielle Ressourcen, aber wir haben ja im Moment wenige Rüstungsunternehmen.
Naja, also kurzfristig würde es bei einer starken makroökonomischen Ausgabenerhöhung des Staates tatsächlich nicht nur Wachstumseffekte, sondern auch Inflationseffekte geben. Mhm. Das ist das makroökonomische Problem. Diese Inflationseffekte sind umso größer, je weniger freie Kapazitäten es gibt. In Deutschland gibt es einige freie Kapazitäten, deswegen glaube ich nicht, dass der Effekt extrem groß ist, aber es wird schon eher einen kleinen Inflationseffekt kurzfristig geben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es ganz ohne diesen Inflationseffekt geht.
Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm befürchtet eine neue Schuldenkrise, weil die Zinsen steigen werden. Sehen Sie das auch?
Jein. Also die Schuldenkrise wird nicht in Nordeuropa stattfinden. Also die Länder von Deutschland bis Finnland haben den fiskalischen Spielraum, können sich zusätzlich verschulden und werden das auch machen. Mhm. Aber ich stimme Frau Grimm zu, dass die Zinsen im Euroraum als Ganzen dadurch etwas steigen können. Und das übt natürlich Druck aus auf die Länder, die schon hochverschuldet sind und die eben sich dann noch teurer refinanzieren müssen. Mhm. Also dieser Effekt ist da. Das wird vielleicht teilweise abgefedert durch kurzfristig zumindest durch die höheren Inflationsraten. Aber natürlich erhöht das auch den Druck für den Rest der Eurozone, dass tatsächlich die Schuldenlast tendenziell größer wird. Mhm. Das heißt nicht, dass sie jetzt sofort eine neue Eurozonenkrise oder sowas haben. Also dafür haben viele dieser Länder in den letzten Jahren doch erhebliche Strukturreformen gemacht. Ein Land wie Italien wächst derzeit eigentlich ganz gut. Ja, also und solange diese Länder gut wachsen, ist es eigentlich kein Problem.
Letztlich, und damit komme ich zum Schluss, letztlich sind diese 800 Milliarden Euro eigentlich auch eine Art Versicherung. Ne? Also wir investieren in eine Abschreckung, in die Hoffnung, dass wir diese Versicherung eigentlich nie einlösen müssen.
Ja, absolut. Also Verteidigungsausgaben, 800 Milliarden, sind eben nicht Ausgaben in den Konsum, sondern sie sind Ausgaben in eine Art Versicherung. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin Vater von zwei Söhnen. Ich bin froh, wenn wir uns versichern. Und wenn wir uns zu stark versichern, ist es gut, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Krieges geringer. Und ehrlich gesagt, das möchte ich. Ich möchte keinen Krieg, allein schon, weil eben die Konsequenzen von einem Krieg so dramatisch wären für uns alle. Also insofern der alte lateinische Spruch, si vis pacem para bellum, wenn du Frieden willst, bereite dich für den Krieg vor, ist, glaube ich, genau der richtige Punkt. Putin versteht nur die Sprache der Stärke und insofern müssen wir jetzt in unsere Stärke investieren, damit er nicht versucht ist, Europa als Ganzes anzugreifen.
Herr Wolf, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Brüssel.
Ganz herzlichen Dank.
Das war NZZ Geopolitik, heute mit Guntram Wolf, Professor für Volkswirtschaft an der Freien Universität in Brüssel. Und wenn du die makroökonomischen Kräfte dieser Welt vielleicht in deinem Job auch spürst und besser verstehen möchtest, dann ist die NZZ Academy was für dich. Ich packe den Link nachher noch in die Shownotes. Und wenn du Kritik oder Anregungen hast für NZZ Geopolitik, schreib mir david.vogel@nzz.ch. In dem Sinne, und heute natürlich auf Englisch, all the best and see you next week.